wie kann man mit diesem Gott kommunizieren? Wie kann man mit ihm ins Gespräch kommen? Und wenn, was haben wir mit ihm zu bereden? Jesus erzählt seinen Jüngern, was wir mit Gott zu bereden haben. Gut, einiges wissen wir. Wenn wir einen Unfall mitgemacht haben oder wenn Leute, die wir lieben, einen Unfall haben, dann ist klar, worüber wir mit Gott reden. Wenn wir in Not sind, dann versteht sich das von alleine. Aber was ist, wenn jetzt gerade keine Not ist? Was haben wir mit ihm zu besprechen? Das, was Jesus seinen Jüngern erzählt, ist dann das Vaterunser-Gebet. Und er sagt ihnen so, sollt ihr mit Gott sprechen. So wie wir das am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben. Und das steckt schon in der Anrede von diesem Vaterunser ein Stück Glaubensbekenntnis drin. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da steht nämlich unser Vater im Himmel. Das ist genau auch der erste Satz vom Glaubensbekenntnis. Unser Vater. Weil er der Vater ist, können wir so mit ihm reden. Und die Überraschung, die große Überraschung, wahrscheinlich wart ihr auch sehr überrascht, als ihr das erste Mal in eurem Leben das Vaterunser gehört habt, ist, dass zunächst einmal drei Bitten vorkommen, die Gott zum Mittelpunkt haben, die Gottes Sache zum Mittelpunkt haben, die zunächst einmal gar nicht uns und unsere Befindlichkeit und wie wir uns gerade fühlen und was wir uns wünschen zum Mittelpunkt haben, sondern Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dreimal dein, deswegen ganz in Rot. Und erst nach diesen drei Bitten kommt dann als vierte Bitte unser tägliches Brot, gib uns heute. Und da können wir alle unsere materiellen Bedürfnisse drunter fassen, unter diesem Gebet um das Brot. Da gehört auch die Butter dazu und die Marmelade und der Schinken und Essen und Kleidung und Wohnung und alles das, was wir brauchen. Aber es kommen keine überzogenen Wünsche drin vor. Und wenn man mal genau hinguckt, im ganzen Vaterunser, wie oft kommt das Wort Ich drin vor? Null. Kein einziges Mal kommt das Wort Ich drin vor. Unser kommt vor, aber nicht Ich. Und Brot ist Grundnahrungsmittel, kein Luxus. Und die meisten Menschen, würde ich mal so schätzen, ich habe keine Ahnung, wie das statistisch aussieht, aber die meisten Menschen beten anders. Da würde vielleicht erst dreimal ich kommen und dann vielleicht irgendjemand, den wir gern haben, und dann denken wir nochmal an Gott. Das ist ein unreifes Gebet. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das Gebet, in dem es sich alles um mich dreht, ist ein unreifes Gebet. Das Thema der von Teen Street 2006, wo unsere Teenies waren vor einer Woche, lautete Metamorphose, Wandlung. Und da ging es auch um Reifung, dass man zunächst einmal in einem Stadium ist, wo sich alles um sich selber dreht, so wie bei einer Raupe, die sich dick und rund frisst und immer größer und größer wird. Und dann irgendwann kommt die Verpuppung. Und am Ende schlüpft ein wunderschöner Schmetterling, der anderen Freude bringt. Zunächst einmal seinem Schöpfer, dann auch uns Menschen. Zur Freude anderer ist er da. Auch unser Gebet braucht sehr dringend Wandlung, braucht sehr dringend Metamorphose. Und davon ist im Vaterunser die Rede. Und davon ist auch im Predigttext die Rede. Sind zwei Verse aus dem Jesaja, Kapitel 62, die Verse 6 bis 7. Ich sage das für diejenigen, die es auf der Kassette hören. Jesaja 62, Vers 6 bis 7. O Jerusalem, heißt es dort, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Ich denke, Die Jenny hat schon einiges zu diesem Thema gesagt, vorhin in der Bekanntmachung, weil sie es selber erlebt hat, wie sich so ein Stück Verheißung vor unseren Augen erfüllt. Gottes Erkenntnis in Jerusalem. Lobpreis. Schauen wir uns diese Sätze einmal an. Also, sie sind ja uns überliefert von einem Propheten, der Jesaja hieß und vor ziemlich langer Zeit lebte, vor 2700 Jahren. Und der fordert dazu auf, Gott an seine Verheißung zu erinnern. Also er fordert zunächst einmal dazu auf, anders zu beten. Er fordert dazu auf, nicht bedürfnisorientiert zu beten. Oh, ich habe Durst, ich habe Hunger, mir fehlt was anzuziehen, sondern Gott an seine Verheißung zu erinnern. Oh, habe ich so gedacht, das ist aber seltsam. Gott daran zu erinnern, dass er Jerusalem aufrichtet, das ist seltsam, das ist bizarr und das klingt, ja, wenn es nicht in der Bibel stehen würde, würde ich sagen, es ist fast gotteslästerlich, so von Gott zu reden. Das ist ja so, als ob Gott so wie so ein zerstreuter Professor ist, der überall seine Sachen liegen lässt und in der Vorlesung den roten Faden nicht finden kann, weil er keine Ordnung halten kann in seinem Konzept. Gott braucht doch keinen Knoten im Taschentuch, um an Jerusalem zu denken. Gott ist groß. Jesus sagt, sogar die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Bei manchen von uns ist das vielleicht kein großes Kunststück. Aber bei den meisten doch. Das kann Gott. Nichts bleibt ihm verborgen. Er hat den Überblick. Er ist heilig. Erwachsene versprechen manchmal ihren Kindern etwas und vergessen es dann wieder. Und die Kinder müssen dann erst wieder kommen, um sie daran zu erinnern. Aber du hast doch gesagt. Und wie ist das jetzt? Aber Gott, muss man ihn daran erinnern? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und siehe, es war sehr gut, steht im Schöpfungsbericht. Er hat alles vollkommen gemacht. Er hat kein Organ an unserem Körper vergessen. Und er hat keinen Planetoiden irgendwo im Weltall vergessen. Alles vollkommen gemacht. Gott ist doch nicht vergesslich. Trotzdem will er immer an seine Zusagen erinnert werden. Und das müssen wir uns merken an diesem Tag. Gott möchte an seine Zusagen erinnert werden, und zwar von uns. Können wir mal die nächste Folie haben? Ja, Gottes Knoten im Taschentuch. Was ist Gottes Knoten im Taschentuch? Will es euch sagen, ihr seid Gottes Knoten im Taschentuch. Er legt großen Wert darauf. Unsere Gebete sind aus Gottes Sicht so viel ärmer. Unsere Gemeinschaft mit ihm ist aus seiner Sicht so viel ärmer, wenn es immer nur um unsere Bedürfnisse und unsere Erwartungen geht. Unsere Bedürfnisse dürfen auch vorkommen. Eine Bitte im Vater unser, aber die vierte Bitte. Kennt ihr das? Ihr kommt mit Leuten ins Gespräch und ihr denkt, oh, das wird interessant, stellt dann aber im Lauf des Gesprächs fest, die interessieren sich ja gar nicht für das, was mich so brennend interessiert. Und eigentlich kann ich mich mit denen ja gar nicht unterhalten, weil die gehen gar nicht auf mein Thema ein. Und dann kommt es zu einem langweiligen Smalltalk und jeder geht nach Hause und jeder denkt, na gut, dass jetzt vorbei ist. Das ist aber ein langweiliger Typ. Gottes Thema sind seine Verheißungen. Und darüber möchte er gerne mit uns sprechen. Haben wir mit Gott schon mal über seine Verheißungen gesprochen heute? Tun wir das? Tun wir das vielleicht öfter? Haben wir heute schon mit ihm über das gesprochen, was er einmal versprochen hat? Ja, kennen wir überhaupt seine Verheißung? Können wir da ein paar aufzählen? Hier ist eine im Predigttext, nochmal die Folie von davor. Da ist eine Verheißung drin. Ob uns das aufgefallen ist? Vers 7. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und das Letzte zum Lobpreis auf Erden. Genau genommen sogar zwei. Zwei Verheißungen sind da drin. Erstens, dass er Jerusalem wieder aufrichte und zweitens, dass er es gewaltig ist, dass er es setzte zum Lobpreis auf Erden. Das heißt, an Jerusalem, an dieser Stadt, soll man das Wesen des barmherzigen und heiligen Gottes ablesen können und darüber in Lobpreis geraten. So ist Gott, er ist der Vater und der Schöpfer. Er ist der Sohn, er ist der Heilige Geist. Jerusalem-Reisende kommen nach Hause mit dem Herzen voll vom Heiligen Geist. So soll es sein. Das ist teilweise erfüllt. Immer wieder kann man das erleben, wie Leute so ganz erfüllt wieder von Jerusalem nach Hause kommen. Teilweise aber auch müssen wir ja feststellen, dass Jerusalem ein Zankapfel ist. Dass sich an Jerusalem Hass, abgrundtiefer Hass entzündet. Und es ist noch nicht so, dass sich diese Verheißung wirklich erfüllt hat. Gott will immer und immer an seine Zusagen erinnert werden. Er will auch an diese Zusage erinnert werden. Die Mauern Jerusalems scheinen hier wieder aufgerichtet zu sein, in dem, was Jesaja sagt. Und Jesaja möchte viele, viele Leute freistellen, die zu Gott schreien, damit er sein Wort wahr macht. Und sie sollen das nicht, sagen wir mal, so einmal am Tag oder einmal in der Woche tun, sondern pausenlos, im Schichtdienst sollen sie das tun. Und wenn einer müde wird, dann soll der Nächste einspringen. Warum auf der Mauer, mögen wir fragen. Und warum nicht im stillen Kämmerlein, von dem Jesus ja spricht, wenn wir beten sollen? Nein, auf der Mauer. Warum auf der Mauer? Ganz klar. Auf der Mauer habe ich Überblick. Da nehme ich Veränderungen sofort wahr. Da entgeht mir nichts. Sobald Gott auch nur ansatzweise einlöst, was er verheißen hat, man würde es mitbekommen. Und es würde das Gebet wiederum verändern. Es würde Dank auslösen, wenn sich etwas verändert. Man würde mit vermehrter Kraft einfach weitermachen. Es soll also auch ein erwartungsvolles Gebet sein. Gebet auf der Mauer ist erwartungsvolles Gebet. Es wird sich etwas tun. Ich halte Ausschau. Und während ich Ausschau halte, bleibe ich dran am Gebet. Sonst bräuchte man nicht auf der Mauer stehen. Der zweite Punkt, Gott handelt nicht nach 5-Jahresplänen. Ihr kennt vielleicht die alten 5-Jahrespläne, die es früher mal gab in der DDR. Man hatte wirtschaftliche Ziele, Entwicklungsziele und die wurden erfüllt bis auf die Ebene von Kombinaten und von Betrieben. Es gab Normen, die zu erfüllen waren und die wurden auch erfüllt. Die mussten erfüllt werden, weil das alles von oben kam. Es war alles genau festgelegt, die Wachstumsraten, alles war festgelegt. So ist es bei Gott nicht. Wie leicht machen wir uns unbewusst ein falsches Bild von Gott. Er handelt nicht nach eisernen Gesetzen. Sein Heilsplan ist nicht wie eine Bombe mit Zeitzünder, wo genau eingestellt ist, noch 43 Sekunden, dann macht's Krach, Bumm. Kein Raketenstart mit Countdown. Und deshalb sind die Prophetien in der Bibel auch nicht mit einer Jahreszahl versehen in der Regel. Viele Dinge können wir können nicht sagen, dann und dann passiert es, was Gott verheißen hat. Und immer wieder passiert es, dass Leute versuchen nachzurechnen. Das muss doch irgendwie im Griff zu kriegen sein. Und regelmäßig fahren Christen damit gegen die Wand, wenn sie versuchen, solche Sachen im Voraus auszurechnen. Die Sache ist nämlich die, wir sollen nicht einfach still sitzen bleiben, wenn wir so etwas hören, so eine Verheißung, so ein großartiges Bild, still sitzen bleiben und vielleicht nachrechnen, sondern im Gegenteil, die Bibel zeigt uns, dass Glaubende mit Gebeten den Ablauf der Ereignisse entscheidend mitbestimmen können. Sie sollen schreien, sie sollen rufen von der Mauer zu ihrem Gott und sollen ihn erinnern an seine Verheißung. Wenn das nicht so wäre, dann wären zum Beispiel die ersten drei Bitten vom Vater Unser, die wir auch hinter mir an der Wand sehen, einfach ein sinnloses Aufsagen von Verschen. wenn Gott nicht daraufhin handeln würde. Wenn Gott nicht daraufhin handeln würde, dass wir ihn an seine Verheißungen erinnern, dass er Jerusalem in der Welt zum Lobpreis setzt. Warum macht Gott das so? Warum macht er nicht einen Fünfjahresplan und sagt, dann und dann wird das eintreten? Weil er Zurückhaltung übt. Er übt Zurückhaltung. Früher, in alter Zeit, in der Zeit der Grafen und Herzöge, wusste man noch was davon, von der vornehmen Zurückhaltung. Diener durften nicht wagen, an der Türe ihrer Herren anzuklopfen. Das wäre viel zu frech und zu distanzlos. Jetzt muss man aber doch irgendwie auf sich aufmerksam machen, wenn was los ist. Sie durften nur leicht mit der Fußspitze auf den Boden kratzen, damit die Herrschaft dann reagieren konnte und sagen konnte, herein oder was ist los. Die durften damit praktisch nur sagen, ich bin da und du kannst reagieren, aber ich überlasse es dir, ob du das Scharren hörst oder ob du es überhörst. Gott ist so zurückhaltend gegenüber Menschen, nicht laut und gellend. Er ist sehr zurückhaltend, auch mit seinen Verheißungen. Das ist die eine Seite Gottes. Die andere Seite seiner Persönlichkeit ist, er brennt aber doch voller Ungeduld, um in die Weltgeschichte einzugreifen, um dem Bösen in die Speichen zu greifen und um das Blatt zu wenden, um zu retten. Um zu retten, was verloren ist, dazu war er sogar bereit, seinen eigenen Sohn herzugeben. Und er leidet mit, wenn Menschen ohne Hoffnung zusammenbrechen. Also er will helfen. Und aber zweitens drängt er sich nicht auf. Das ist so eine Spannung in Gott selber drin. Darum steht er vor der Tür und klopft ganz leise an. Und wer nur ein bisschen sich anstecken lässt, wie Gott diese Welt liebt, wie er Jerusalem liebt und wie er den Zeitpunkt herbeisehnt, wo Jerusalem ein Ort ist, an dem sich Lobpreis entzündet, wie er um die Welt eifert, der muss beten und der muss rufen und der muss Gott drängen. Gott freut sich über diesen Eifer. Er freut sich mehr über unseren Eifer als über satte Abgeklärtheit und Leidenschaftslosigkeit. Viele denken, also typisches Christsein oder Kennzeichen von Christsein ist, dass man irgendwie in sich absolut ruht und vollkommen abgeklärt ist und sich von nichts aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Nein, wir dürfen und sollen uns aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Wir können Gott ja keine fertigen Lösungen vorschreiben und wir wissen auch nicht, wie die Lösung jetzt von dem Libanon-Konflikt aussieht. Und wir wissen auch nicht, wie das herbeizuführen ist, dass diese Verheißung in Bezug auf Jerusalem sich ereignet. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und ich habe auch den Eindruck, je mehr ich mich informiere über die Hintergründe der Konflikte, umso weniger Ahnung habe ich. Aber Gott weiß es. Er weiß es. Wir kennen das Programmende. Denn er hat uns von seinem Erbarmen gesagt. Gott ist Liebe. Er ist Vater unser. Und wir kennen aus seinem Wort schon die Umrisse, die Skyline der neuen Welt, des neuen Jerusalems, wo es kein Leid geben wird und kein Geschrei. Um jede einzelne Verheißung darf man im Gebet ringen, bis er sie erfüllt. Und der einzige Grund aufzuhören mit diesem Beten ist, wenn er sie erfüllt. Mit mehr Beten ist es nicht getan. Unser Gebet muss Wandlung erfahren, muss Metamorphose erfahren, wie eine Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Natürlich sollen wir beten, wenn wir in Not sind. Wer will denn das verhindern? Und natürlich dürfen wir beten um unser täglich Brot und um Butter, Marmelade und Kleidung und Obdach und Arbeit. Aber wirkliche Erfüllung erfährt unsere Beziehung zu Gott, wenn wir sein Anliegen, das, was sein Herz erfüllt, zu unseren Anliegen macht. So freut er sich, wenn wir Wächter auf der Mauer sein wollen, die ihn Tag und Nacht daran erinnern, was er verheißen hat. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Amen.